mich ein Heiland hoch und rein. Er ist mein und ich bin sein. Er erkaufte mich mit Blut, machte meinen Schaden gut. Welch ein Heiland, welch ein Heiland.
Oh, ich sehe, Heiland Jesus ist, welch ein Heiland Jesus ist.
Loben muss ich Sinn und Reise. Und sein alles hing für mich, seine Liebe wundersam, ist die mich gefangen nahm. Welch ein Heiland, welch ein Heiland, ohne Heiland
Jesus ist,
welch ein Heiland
Jesus ist.
Loben muss ich ihn und preisen, ich bin sein und er ist mein und er bin sein. Welch ein Heiland Schritt für Schritt trägt er mich und wandert mit, leitet, hütet und bewahrt, treu mich auf der Pilgerfahrt. Seine Hand bringt mich in das Heimatland und in jedem Irgendlicht schau ich halt sein Angesicht. Welch ein Heiland, welch ein Heiland, ohne Heiland
Jesus
ist,
welch ein Heiland
Jesus
ist.
Loben muss ich ihn und preisen, ich bin sein. Heiland, wie er liebt, immer neue Gnade gibt, und er spricht auch heut zu dir, nimm dein Kreuz und folge mir. Welch ein Heiland, welch ein Heiland, oh, es
Heiland Jesus
ist, welch ein Heiland
Jesus ist.
Loben muss ich ihn und preisen.
Macht uns frei. Liebe Brüder und Schwestern, ich heiße euch alle recht herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir danken dem Herrn, dass wir auch heute Morgen das wahrhaftige Wort Gottes von Bruder Frank hören dürfen. Wir danken dem Herrn, dass er uns den Weg gezeigt hat, wie in Jeremia 42, Vers 3 heißt's: Der Herr, dein Gott, wolle uns den Weg angeben, den wir einschlagen sollen und wie wir uns zu verhalten haben. Auch dieses Wort ist für uns geschrieben worden. Der Herr will uns den Weg angeben. Liebe Brüder, liebe Schwestern, er hat uns nicht nur den Weg angegeben, sondern er hat uns auf diesen Weg gestellt, auf den schmalen Weg, auf dem wir gehen dürfen, dem Herrn entgegen. So können wir dem Herrn nur danken und loben und preisen, dass er uns bei der Hand genommen hat. Bevor wir ins Gebet gehen, möchte ich aus 2. Petrus, Kapitel 1, von Vers 16 bis und mit 21 lesen. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 16. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Denn von Gott, dem Vater, hat er Ehre und Verherrlichung empfangen, als von der hocherhabenen Herrlichkeit jener Zuruf an ihn erging: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefunden habe. Diesen Ruf haben wir ja vom Himmel her erschallen hören, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Und umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen. Und ihr tut wohl, auf dieses Acht zu geben, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der volle Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Dabei müsst ihr euch vor allem darüber klar sein, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt. Denn noch niemals ist eine Weissagung durch menschlichen Willen ergangen, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben Menschen von Gott ausgeredet. Im Vers 19 heißt es so wunderbar: Und umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, wir besitzen das prophetische Wort. Wir werden es nicht nur empfangen, wir haben es bereits empfangen. Treuer Herr, wir danken dir und wollen dich loben und preisen und dir alle Ehre geben, dass du uns auf diesen Weg gestellt hast. Herr Jesus, auf diesen schmalen Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, sei uns behilflich, dass wir alles ablegen können, das vor deinen Augen nicht taugt, dass wir einst vor dir stehen dürfen in weißen Kleidern. Herr Jesus, wir können dich nur loben und preisen und dir danken, dass du noch derselbe bist, dass du zu uns redest, auch am heutigen Morgen. Dir, treuer Herr, sei Lob, Preis und Dank in Jesu Namen. Amen.
Auch ich möchte alle ganz, ganz herzlich grüßen und willkommen heißen von einem Ende der Erde bis zum anderen. Besonders wünsche ich allen dienenden Brüdern, dass sie Gottes Wort so weitergeben, wie es geschrieben steht, ohne jegliche Deutung. Wir werden auf das, was Bruder Keller vorgelesen hat, auch kurz eingehen. Wir leben tatsächlich in einer ganz besonderen Zeit. Die Wiederkunft des Herrn steht nahe bevor und das Ende der Zeit auch. Wir haben tatsächlich in dem göttlichen Heilsplan die genaue Einteilung bekommen. Es waren 4000 Jahre von Adam bis Christus. Jetzt sind gut 2000 Jahre vergangen. Und wir lesen in der Offenbarung im 20. Kapitel von der tausendjährigen Königsherrschaft unseres Herrn hier auf Erden. Und danach lesen wir, dass der neue Himmel und eine neue Erde kommen werden. Gott hat einen Heilsplan. Die Zeit hat begonnen, die Zeit wird enden. Ewigkeit hat nie begonnen und wird auch nie enden. Unsere Aufgabe ist es, aus der Heiligen Schrift zu zeigen, dass wir jetzt tatsächlich am Ende der Gnadenzeit angekommen sind, dass dieses der letzte Zeitabschnitt vor der Wiederkunft Jesu Christi ist und dass der Herr sein Erlösungswerk zum Abschluss bringt und wir aus Gnaden die Vollendung miterleben werden und wir glauben die Verheißung, die der Herr uns hinterlassen hat. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr da seid, wo auch ich bin. In dem Einleitungswort haben wir besonders die Betonung auf das prophetische Wort gehört. Und wir haben tatsächlich drei besondere Aspekte in der Verkündigung. Einerseits den prophetischen Teil, den lehrmäßigen Teil, den evangelistischen Teil Und wir möchten, dass alle, die Gottes Wort jetzt hören und glauben, ihre Zubereitung auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi erleben. Und wir werden einige Bibelstellen lesen, besonders die Hauptsache darin, dass wir als Söhne und Töchter Gottes dazu bestimmt worden sind, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, dass wir die Einsetzung in die Sohnschaft bekommen haben, dass Gott aus Menschen Kindern, Gottes Kinder gemacht hat und dass er uns das ewige Leben geschenkt hat. Lesen wir jetzt zu dem Wort, das Bruder Keller uns bereits vorgelesen hat, noch einige Bibelstellen. Bitte schön.
Wir lesen aus Römer, das erste Kapitel, Vers 1 und 2. Römer 1, Vers 1 und 2. Ich, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, bin durch Berufung zum Apostel ausgesondert, die Heilsbotschaft Gottes zu verkündigen, die er durch seine Propheten in den heiligen Schriften voraus verheißen hat.
Gelobt und gepriesen sei unser Herr. Bitte nehmt jedes Wort zu Herzen, glaubt es und dankt dem Herrn dafür. Paulus konnte auf eine Berufung zurückweisen. Er konnte sagen, wo, wann und wie es geschah, als er in den Dienst eingesetzt wurde und dann die herrliche Aussage, dass er die göttliche Heilsbotschaft so verkündigt hat, wie Gott sie im Alten Testament durch seine heiligen Propheten im Voraus verkündigen ließ. Ist das nicht gewaltig, dass Gott im Alten Testament alles, was im Neuen geschehen würde und zum Heilsplan Gottes gehört, schon im Voraus durch die Propheten ankündigen und verheißen konnte? Ich habe es bereits in einer Sendung gesagt. Im Neuen Testament finden wir 54 Erfüllungen des Alten Testaments, alles dessen, was vorausgesagt wurde, von der Geburt des Erlösers bis zu seiner Himmelfahrt. Alles ist im Alten Testament vorausgesagt worden und im Neuen Testament finden wir die 54 Stellen wiedergegeben, in denen bestätigt wurde, was im Alten Testament angekündigt und verheißen worden ist. Also nicht irgendein Evangelium, sondern das Evangelium, das Gott durch seine heiligen Propheten im Voraus verkündigen ließ, und deshalb stimmt Altes und Neues Testament harmonisch 100%ig überein. Wir sind Gott, dem Herrn, dankbar. Jetzt noch einige Punkte auf das Einleitungswort zurückkommend. Bitte schön.
Wir lesen aus 2. Petrus, 2. Petrus 1, Vers 16. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen.
Dank sei dem Herrn, Augenzeugen, Ohrenzeugen von dem, was damals geschah. Wir sind nicht klugen Auslegungen und Deutungen und menschlichen Fabeln gefolgt, sondern haben Gottes heiliges Wort in der Erfüllung gesehen und haben es euch, ihr Gläubigen, von Herzen verkündigt. Nehmt es auf und glaubet nur, was und wie die Schrift es sagt. Bitte schön.
Wir lesen aus 2. Petrus, das 1. Kapitel, Vers 19a. 2. Petrus 1, Vers 19a. Und umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen. Und ihr tut wohl, auf dieses Acht zu geben, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint.
Amen. Dank sei dem Herrn. Wir sagen heute 100%ig das Gleiche. Umso fester steht uns nun das prophetische Wort. Gelobt sei der Herr, dass die Verkündigung der Propheten und dann die Bestätigung und Verkündigung der Apostel 100%ig übereinstimmen. Und das ist wunderbar zu wissen, dass es in der Heiligen Schrift nicht einen einzigen Widerspruch gibt, sondern alles ist wirklich göttlich geordnet und wir dürfen es sehen und verstehen und bezeugen noch heute umso fester. Wir haben auch in unserer Zeit die verschiedensten Deutungen und Auslegungen für uns. Wir bezeugen es aufrichtig und ehrlich. Für uns gilt für immer, umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen. Es ist in unseren Besitz übergegangen. Wir reden nicht nur darüber. Wir besitzen alles, was Gott in seinem Wort verheißen hat. Wir sind Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Es ist doch keine Theorie. Es ist göttliche Realität und die vollbrachte Erlösung gilt uns noch heute und wir nehmen alles im Glauben auf und an, was Gott uns geschenkt hat in Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser. Bitte schön.
Wir lesen aus 2. Petrus, das 1. Kapitel, Vers 20. 2. Petrus 1, Vers 20. Dabei müsst ihr euch vor allem darüber klar sein, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt.
Amen. Auch das muss beherzigt werden. Und sind wir ehrlich? In allen christlichen Richtungen werden die biblischen Aussprüche gedeutet, aber keine Weissagung der Schrift gestattet eine eigenmächtige Deutung, sondern, wie wir betont haben, die Weissagungen haben und finden ihre Erfüllung. Sie brauchen nicht gedeutet zu werden. Sie müssen in der Erfüllung gesehen werden. Als unser Herr die Verheißung von dem Vorläufer des ersten Kommens Christi gab, eine Stimme erschallt in der Wüste: Bahnet dem Herrn den Weg, oder ich sende meinen Boten vor mir her, dass er meinen Weg bereitet. Das bedurfte doch keiner Deutung. Jesaja hatte geweissagt, Maleachi hatte geweissagt, und im Neuen Testament sind diese Weissagungen in Erfüllung gegangen, haben ihre Bestätigung gefunden. Und deshalb müssen wir betonen, dass auch in unserer Zeit keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt. Wahre Kinder Gottes werden das wahre Wort Gottes im Original glauben und an der Erfüllung der Verheißungen teilnehmen. Unserem Gott sei der Dank dafür, dass er auch für das zweite Kommen Christi in seinem Worte deutliche Verheißungen gegeben hat, bis hin zu der Verheißung: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Also musste jetzt am Ende des Tages des Heils, ehe der schreckliche Tag des Zornes Gottes anbricht, eine biblische Botschaft ergehen. Und als Petrus hervorgehoben hat: Umso fester steht uns nun das prophetische Wort. Brüder und Schwestern, dasselbe sagen wir heute. Umso fester steht uns das prophetische Wort, dass der Herr einen Propheten senden wollte. Johannes der Täufer war ein Prophet, ein verheißener Prophet. Und so geschah es auch in unserer Zeit. Das sagen wir frei und offen, dass Gott sein Wort bestätigt. Und in unserer Zeit, Bruder Branham, direkt göttlich beauftragt hat, um die göttliche Botschaft zu bringen, nämlich uns zum Anfang zurückzubringen, denn so steht's in Apostelgeschichte 3 von unserem Herrn: Ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten verkündigt hat. Also, unser Herr bleibt im Himmel, bis alles wieder in den göttlichen Stand zurückgebracht wurde. Und Gott hat wirklich Bruder Branham als einen Propheten, nicht als einen Theologen oder Reformator, sondern als einen Propheten gesandt, um das prophetische Wort neu auf den Leuchter zu stellen. Und wir dürfen lehrmäßig alles biblisch einordnen und dem Volke Gottes das Wort des Herrn bringen. Lesen wir weiter.
Wir lesen aus Kolosser 1. Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören auch wir seit dem Tage, an dem wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten, um Gott zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistgewirkten Weisheit und Einsicht erfüllt werden möchtet.
Amen. Auch das ist unser aufrichtiges Gebet, dass Gott uns mit aller geistgewirkten Erkenntnis in das Wort hineinführt. Nicht der Kopf, sondern das Herz muss angesprochen werden. Und so wie die Propheten unter der direkten Inspiration des Heiligen Geistes standen und von unserem Herrn geschrieben steht: Der Geist Gottes ist über dir und hat dich gesalbt. So ist es mit den Aposteln gewesen. Sie wurden mit Heiligem Geist erfüllt und der Heilige Geist führte sie in alle Wahrheit. Und Paulus hatte alle Gläubigen vor Augen und betete, dass Gott eure Herzen erfüllt, dass geistgewirkter Glaube, geistgewirkte Erkenntnis, geistgewirkte Offenbarung, dass alles vom Geist Gottes gewirkt werden würde, in denen, die das geoffenbarte, teure und heilige Wort Gottes hören. Und deshalb steht geschrieben, wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Und das erleben wir jetzt buchstäblich, dass wir aus allen Deutungen, aus allen Glaubensrichtungen herausgerufen worden sind, zum Wort, zu Gott, zurück zu dem, was Gott durch Propheten und Apostel im Alten und Neuen Testament niederschreiben ließ. Also, auch unser Gebet geht dahin, dass alle Zuhörer geistgewirkte Erkenntnis, geistgewirkte Offenbarung, geistgewirkten Glauben empfangen und so das gesamte Heilsgeschehen Gottes uns geoffenbart und wir direkten Anteil daran bekommen. O, Dank sei Gott, der unsere Generation in Gnaden heimgesucht, der wirklich das getan hat, was er verheißen hat. Und wir sind Kinder der Verheißung und glauben jede Verheißung, die Gott in seinem Wort gegeben hat. Bitte schön.
Wir lesen Kolosser 1, Vers 14. In diesen haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden.
Dank sei dem Herrn. Es geht nicht nur um Belehrung. Es geht darum, dass wir wirklich von Herzen glauben, dass wir in Jesus Christus die völlige Erlösung, die völlige Vergebung, die völlige Versöhnung empfangen haben und dass in dem Blute des neuen Bundes alles, was an Schuld und Sünde auf uns lastete, von uns genommen wurde und wir durch den Glauben gerechtfertigt worden sind, als hätten wir nie gesündigt, als hätten wir nie Schuld auf uns geladen. Das alles gehört dann zur Vergangenheit und wir dürfen dann mit Paulus ausrufen, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Wir sind dankbar für solche Schriftstellen, die wir zu Herzen nehmen, von Herzen glauben und uns darin wiederfinden und vertiefen dürfen. Bitte nehmt die Erlösung auf und an. Der Herr hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Dem Herrn sei Dank dafür. Bitte schön.
Wir lesen aus Kolosser 1, Vers 22. Jetzt aber hat er euch in seinem Fleischesleibe durch seinen Tod versöhnt, um euch als heilig, untadelig und unanklagbar vor ihm darzustellen.
Amen. O, wie gewaltig hat Paulus dieses zum Ausdruck bringen können von der völligen Erlösung, dass wir unanklagbar vor das Angesicht Gottes gestellt wurden. Unantastbar, alles, was zur Vergangenheit gehörte, ist nicht mehr da. Die Vergangenheit ist nicht mehr da. Nur das, was Gott in Christo getan hat, nur das gilt für uns als Gläubige. Und deshalb danken wir unserem Herrn dafür. Ich bitte, dass dieser Vers noch einmal mit Betonung gelesen wird, nehmt es bitte im Glauben auf und an. Es gilt euch, die ihr die Botschaft von Herzen auf und angenommen habt. Bitte schön.
Wir lesen Kolosser 1, Vers 22. Jetzt aber hat er euch in seinem Fleischesleibe durch seinen Tod versöhnt, um euch als heilig, untadelig und unanklagbar vor ihm darzustellen.
Sagt einfach im Glauben, geliebter Herr, das nehme ich an. Und ich danke dir dafür, dass du dein Blut vergossen, dass du mich erlöst hast und mich unanklagbar, unantastbar vor deinem Angesicht darstellen wirst. Unser Erlöser ist in diesen sterblichen, sündigen Leib gekommen, hat hier sein Blut, sein heiliges, göttliches Blut vergossen, hat uns erlöst und alle Schuld und Sünde vergeben, um uns unanklagbar, tadellos vor das Angesicht Gottes als Erlöste, als Versöhnte, als Begnadigte darzustellen, als Kinder Gottes. Und dafür sind wir dankbar. Bitte schön.
Wir lesen aus Kolosser 1, Vers 15. Er ist ja das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung.
Dank sei dem Herrn. Unser Herr und Erlöser ist ja alles in allem. Er ist der Erstgeborene, aber wir sind die Gemeinde der Erstgeborenen, wie es im Hebräerbrief so deutlich zum Ausdruck gebracht worden ist. Er, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, und wir haben das Erstgeburtsrecht empfangen. Auch wir sind wiedergeboren worden. Dem Herrn, unserem Gott, sei Dank dafür. Unser Herr hat doch nicht nur gesagt, ihr müsstet von Neuem geboren werden, sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Er hat doch Sorge dafür getragen, dass wir wiedergeboren werden können durch den Samen des göttlichen Wortes und durch den Heiligen Geist, genauso wie es bei unserem Erlöser war. Das Wort wurde Fleisch und er ist als der Erstgeborene zu uns gekommen und hat uns das Erstgeburtsrecht geschenkt, so dass wir als seine Brüder bezeichnet werden. Unserem Erlöser sei der Dank. Bitte, geliebte Brüder und Schwestern, nehmt es an, es sind göttliche Tatsachen. Dankt dem Herrn von Herzen dafür. Bitte schön.
Wir lesen aus Römer, das 8. Kapitel, Vers 29. Denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieser sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein.
Amen. Was hätte Gott noch mehr tun können? Und ich sage es noch einmal mit Betonung. Lest alle noch einmal diese Bibelstellen. Es ist wirklich so, dass wir dazu vorherbestimmt worden sind, dem Bilde des Sohnes Gottes gleichgestaltet zu werden, dass unsere sterblichen Leiber verwandelt werden, dass wir mit ihm in der Herrlichkeit, in Ewigkeit zusammen sein werden, dass wir an das, was hier auf Erden geschah, nicht mehr zurückdenken werden, sondern nur an das, was Gott an uns getan hat. Und sagen wir es noch einmal, wie wir es gelesen haben, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch dazu bestimmt. Er hat uns dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und das wird in der Auferstehung geschehen. Dank sei Gott dem Herrn dafür. Alles ist uns in diesem teuren und heiligen Wort gesagt worden, nicht nur von der Wiederkunft Christi, sondern was vorher geschehen würde und was dann geschieht, wenn der Herr wiederkommen wird, dass die Toten in Christo zuerst auferstehen werden. Und dass wir, die wir leben, verwandelt werden in einem Augenblick und zum Herrn emporgehoben werden in den Wolken. Also danken wir unserem Herrn für den Erlösungsplan. Und wie ich eben sagen wollte, es sind verschiedene Dinge, die rechts und links geschehen, auch in unserer Zeit. Wir merken, dass es die Endzeit ist und dass alles, was unser Herr vorausgesagt hat, besonders in Matthäus 24, um uns herum geschieht, ob Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, teure Zeiten, alles geschieht doch um uns herum. Ratlosigkeit ist da. Viele sind bereits in Verzweiflung. Das sind die Nebenumstände, die in der Endzeit geschehen, vor der Wiederkunft Jesu Christi. Aber sie mussten geschehen, damit das Wort unseres Herrn in Erfüllung gehen konnte. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so hebet eure Häupter empor, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Möge Gott unsere Augen öffnen, unsere Ohren öffnen, unser Verständnis öffnen. Und dann geht es doch um die Hauptsache. In Matthäus 24 waren drei Fragen dem Herrn gestellt worden. Wann wird das mit dem Tempel geschehen, dass nicht ein Stein auf dem anderen bleibt? Und was ist mit der Wiederkunft Jesu Christi und mit dem Ende der Zeit? Und der Herr hat alle Fragen beantwortet. Und die Hauptsache für uns hat unser Herr in Vers 14 betont, das Evangelium, die göttliche Heilsbotschaft wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Ihr alle, die ihr die Endzeitbotschaft glaubt und von dem Dienst Bruder Brennims gehört habt, wie Gott ihm das Wort geoffenbart und welch einen Auftrag er bekommen und wie der Herr in seinen über 1000 Predigten das Wort bestätigt, die Verlorenen gerettet, die Gebundenen befreit, die Kranken geheilt. In unserer Zeit ist Gottes Wort in allen Bereichen nach Geist, Seele und Leib bestätigt worden. Es ist wirklich in Erfüllung gegangen, was unser Herr in Johannes 14, Vers 12 gesagt hat. Die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun und noch größere als diese, denn ich gehe zum Vater. Alles ist in unserer Zeit geschehen. Und ich danke Gott, dem Herrn, dass ich 10 Jahre Augenzeuge, Ohrenzeuge des Dienstes war, den Gott Bruder Brennim gegeben hatte. Ich habe alles persönlich miterlebt und ich danke Gott dem Herrn dafür, dass er mir die Gnade geschenkt hat. Aber gerade auch das, was wir jetzt betont hatten, die göttliche Heilsbotschaft im Original, alle biblischen Lehren über Gottheit, über Taufe, über Abendmahl, über den Sündenfall, alles hat Gott biblisch geoffenbart. Und Bruder Brennim, sagen wir es deutlich, war kein Theologe, kein Reformator. Er war ein Mann von Gott gesandt. Und Gott hatte ja einen Propheten verheißen. Also war er der Prophet, der auftreten musste, um das Wort zu bringen. Und wir haben jetzt das große Vorrecht, alles biblisch weiterzugeben, was Gott uns durch den Dienst Bruder Brennims aus Gnaden neu geschenkt hat. Alles, was die Propheten im Alten Testament, was die Apostel im Neuen Testament gesagt haben, und die Lehre der Apostel ist neu auf den Leuchter gestellt worden. Stellt euch vor, was alles in der Christenheit getan wird. Da wird die Hand ins Wasser getaucht, einem Säugling 3-mal auf die Stirn getan. Die Taufe und die Geistestaufe gehören zusammen. Und deshalb hat unser Herr doch im Missionsbefehl gesagt, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und dann kommt die erste Predigt des Petrus, tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi taufen, als Bestätigung für die Vergebung der Sünden. Es gehört einfach zusammen, aber alles ist abgeändert worden. Es wird ein ganz anderes Evangelium verkündigt und Paulus, von Gott beauftragt, musste in Galater 1 sagen, wer ein anderes Evangelium verkündigt, steht unter dem Fluch. Mein Gott, was sollen wir heute sagen? Alle verkündigen ein eigenes Evangelium, haben ihre eigenen Lehren, ihr eigenes Glaubensbekenntnis. Und deshalb die ernste Mahnung, auf und anzunehmen, was Gott uns in seinem Wort gesagt hat. Und zwar, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, immer geht es zurück zur Schrift. Lesen wir noch ein Wort.
Wir lesen aus Matthäus das 12. Kapitel, Vers 50. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters tut, der ist mein Bruder und Schwester und Mutter.
Dank sei dem Herrn, wer den Willen meines himmlischen Vaters tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Wir beten doch, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Aber bitte doch nicht nur allgemein auf Erden, sondern Hand aufs Herz und betet direkt von Gott und vor Gott geleitet. Mein Gott, dein Wille geschehe in meinem Leben. Denn nur wer den Willen Gottes tut, wird vor Gott bestehen. Also, danken wir dem Herrn für sein teures und heiliges Wort. Danken wir dem Herrn, dass wir in der Zeit der Herausrufung leben, der Absonderung, dass Gott aus allen Völkern und Sprachen, aus allen Religionen herausruft, zurück zum Wort, zurück zu Gott, zu dem einen Glauben, der den Heiligen ein für allemal übergeben worden ist. Haben wir noch ein Wort?
Wir lesen aus Kolosser 1, Vers 18. Ferner ist er das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Er, der in allen Beziehungen den Vorrang haben sollte.
Oh, dazu kann man ein Amen und ein Halleluja sagen. Gott ist treu und wir haben sein Wort und die gesamte Erlösungstat auf und angenommen und danken dem Herrn dafür, dass wir im Geist und in der Wahrheit anbeten dürfen. Und ich bitte, dass alle Markus Kapitel 7, Vers 7 lesen. Und ich bitte, dass es jetzt gelesen wird.
Doch vergeblich verehren sie mich, weil sie Menschengebote zu ihren Lehrern machen.
Damit kommen wir zum Schluss. Es tut weh, es schmerzt. Aber der Herr hat es gesagt. Vergeblich verehren sie mich. Vergeblich beten sie. Vergeblich, vergeblich, weil sie Menschengebote zu ihren Lehren gemacht haben. Und das trifft auf alle Religionen, auf alle Konfessionen zu. Sie haben ihre eigenen Lehren gemacht und verkündigen sie. Und alle ihre Vaterunser und alle ihre Gebete sind vergeblich, wie der Herr es gesagt hat. Vergeblich beten sie mich an, weil sie Menschengebote zu ihren Lehren gemacht haben. Und wir enden mit dem gewaltigen Ausspruch unseres Herrn: Die wahren Anbeter werden Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten, nicht in selbstgemachten Lehren und selbstgemachtem Glauben. Nein, und nochmals nein, vergeblich, vergeblich, wenn der heute, und bitte nehmt es nicht für übel, aber wenn der Herr allen Gemeinden, allen christlichen Kirchen sagen muss, vergeblich, vergeblich, vergeblich. Was dann? Möge Gott Gnade schenken, dass bei uns alles, was wir heute vom 2. Petrus 1 im Einleitungswort gehört und dann auch betrachtet haben und alle anderen Bibelstellen in Erfüllung gehen, damit wir wahrhaftig im Geist Gottes in der Wahrheit anbeten können, damit unsere Gebete vor den Gnadenthron kommen können. Ihm, dem alleinigen Gott, sei die Ehre und der Lobpreis. Seid alle gesegnet im Namen des Herrn Jesus Christus. Halleluja. Amen.
Amen. Oh, wie köstlich!